Deutschlandfunk Interview.
Kinder, die über Monate nicht in die Schule oder die Kita gehen, Erwachsene, denen die Existenz wegbricht und dazu die Erkenntnis, dass die Mittel des Staats doch nicht unendlich sind. Allein in diesem Jahr fallen fast 100 Milliarden Euro Steuern weg, so die Schätzung. Ohne Frage die Verwerfung der Pandemie auch in Deutschland, wo der Sozialstaat ja noch einigermaßen gut funktioniert, die werden enorm sein. Darüber reden wir jetzt mit Jutta Almdinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Schönen guten Morgen, Frau Almdinger.
Morgen Ihnen, Herr May.
Jenseits der gesundheitlichen Schäden, wo werden die größten Verlierer der Pandemie in Deutschland zu sehen sein?
Nun ja, also wenn man mal das durchdekliniert bei den systemrelevanten Berufen, macht man sich natürlich sehr, sehr viele Hoffnungen, dass den Worten auch Taten folgen und dem Applaus um 19 Uhr tatsächlich dann auch Tariferhöhungen. Dann bei Familien mit kleinen Kindern, die ja besonders zurückgesteckt haben über die Zeit, macht man sich natürlich schon Hoffnungen, dass das gesehen wird, dass etwas getan wird, auch im Sinne von einer größeren Geschlechtergleichstellung. Dann hat man natürlich die von Ihnen schon angesprochen vielen Personen, die in Kurzarbeit sind, die Selbstständige sind, die überhaupt keine Existenzgrundlage im Moment mehr haben, zwar Geld bekommen, das hat auch alles, finde ich, schnell und gut geklappt, aber oft doch jetzt mit Krediten da sind und mit einer ganz unsicheren Zukunft zu kämpfen haben, das macht mental viel mit denen. Und dann natürlich sehr, sehr viele Kinder, die über eine lange Zeit doch keinen Unterricht bekommen haben, gerade Kinder aus etwas bildungsärmeren Familien, wo ich mir für die Zukunft auch große Sorgen mache.
War das unvermeidlich durch das Virus oder hat die Politik in der Krise die falschen Prioritäten gesetzt?
Nun, wir haben wahrscheinlich viele, das wahrscheinlich kann man auch streichen, wir hätten viele Hausaufgaben weit früher machen können, wenn ich jetzt die Liste nochmal durchgehe, von der anderen Richtung her kommend. Dann haben wir gesehen, dass viele Länder ganz anders aufgestellt waren bezüglich eines digitalen Unterrichts, dass andere Länder anders aufgestellt waren hinsichtlich flexible Schulöffnungen und auch des Heranziehens von weiterem Personal an den Schulen, sodass die Lehrer nicht allein gelassen werden.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, dann könnte ja möglicherweise die Corona-Pandemie ja auch eine Chance sein, zum Beispiel für einen Innovationsschub in den Schulen. Wenn Sie das gerade so ansprechen.
Hoffentlich stimmt der Konjunktiv nicht. Natürlich könnte es eine Chance sein, aber es muss sich tatsächlich so umsetzen. Es geht ja weit über die Schulen hinaus. Es geht ja insbesondere auch für eine Weiterbildung zu einem zweiten, zu einem dritten Beruf, den wir heute einfach erlernen müssen aufgrund hohen technischen Fortschritts. Ich würde das Gleiche sagen, was die doch jetzt sehr problematischen Rückstände sind, die wir in Deutschland hinsichtlich der Gleichstellung von Männern und Frauen und insbesondere Vätern und Müttern haben und auch was natürlich die Tarifierung von eher Frauen und eher Männerberufen sind.
Wozu führt das?
Es führt zu Spaltungen, wenn wir nicht, also es führt zunächst mal, ich bin ja eine optimistische Person, es führt zu ganz großen Möglichkeiten, weil, wie Sie in der Anmoderation schon sagten, jetzt sehr, sehr viele Gelder vom Staat fließen und wenn man diese Gelder systematisch mit Konditionen auferlegt, die dann heißen, schaut, dass Frauen und Männer Berufe gleichermaßen gewinnen, schaut, dass Arbeitszeiten so ausgesetzt werden, dass Männer etwas weniger, Frauen etwas mehr arbeiten können, sodass sich die extremen Unterschiede in den Arbeitszeiten von Männern und Frauen reduzieren, die natürlich Folge haben für Karriereoptionen, die Folge haben für Frauen auch in Führungspositionen, aber insbesondere den extrem großen Rentenunterschieden zwischen Männern und Frauen. Man kann es auch zwischen Arm und Reich durchspielen oder zwischen der Beschulung von Kindern unterschiedlicher Elternhäusern her. Da kann man jetzt so ein Raster auflegen und alle Maßnahmen danach auch bestimmen.
Ja, jetzt klingen Sie deutlich optimistischer als noch vor 2-3 Wochen war es. Da habe ich Sie bei Anne Will gesehen. Da waren Sie deutlich pessimistischer, gerade zum Beispiel, was die Stellung der Frau angeht. Sie haben von einer Retraditionalisierung gesprochen und haben gesagt, wir werden bei der Gleichstellung möglicherweise bis zu 3 Jahrzehnte verlieren. Sind Sie da jetzt doch optimistischer geworden?
Nein, wenn ich bei Anne Will, da wurde ich ein bisschen mit der Frage überrascht. Und was mir sofort natürlich in den Kopf kam, war eine Stellungnahme, die 1984 nicht, das ist halt soweit mehr als 3 Jahrzehnte her, in den Kopf kam, wo die genau gleichen Fragen adressiert waren, die eben nicht gemacht worden sind. Und dass Frauen jetzt zurück sind, wenn wir jetzt beispielsweise das Recht auf Homeoffice haben und Frauen dann am Ende in so eine Art Begründungszwang reinkommen, das Haus auch mal wieder verlassen zu dürfen und eine Erwerbstätigkeit außerhalb des Hauses aufzunehmen, wenn sie ein Stück eigenes Leben verlieren. Wenn man das jetzt so fortsetzt, was sich ja ein bisschen, so scheint mir es, jetzt über die letzten Wochen wieder so zurückterriert hat, im Sinne von einer Retraditionalisierung, da bleibe ich dabei. Das hat sich nicht geändert im Sinne meiner Bestandsaufnahme. Mhm. Die Frage ist, von wo machen wir uns das alle klar? Macht sich das die Politik klar? Und macht sie das wieder gut, was sie lange versäumt hat? Das nämlich sehr viel stärker über die Lufthansa, über die Stützung von Kfz und anderen Bereichen gesprochen wurde, über wirtschaftliche Bereiche, auch wichtig, überhaupt gar keine Frage. Aber der Blick auf die Familien und die Situation und die 5- und 6-fach Belastung der Familien, die hauptsächlich von Müttern dann korrigiert wurde, gestützt wurde und so etwas, dass das in den Vordergrund kommt, das sollte auch ein Appell sein.
Ja. Er ist ja auch interessant. Es beantworten ja durchaus die Frage nach der Öffnung andere Länder in Europa durchaus unterschiedlich, gerade was die Prioritätensetzung angeht. Wenn wir zum Beispiel nach Dänemark schauen, da geht man deutlich offensiver, die Schulöffnungen an, dass man zum Beispiel dort eben sofort die Grundschulen öffnet, die Kitas öffnen. Werden hier die Kinder nicht so wichtig genommen in Deutschland?
Naja, schauen Sie. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Wir haben in Europa Länder, wo die Gleichstellung von Männern und Frauen viel, viel weiter ist. Ich kann es gut beobachten. Ich arbeite im wissenschaftlichen Bereich. Wenn wir schwedische Delegationen haben, da sehen Sie keinen einzigen Vater, der um 5 Uhr noch da ist. Es ist selbstverständlich, dass alle die Kinder abholen, dass sie sich die Hausarbeit ganz anders teilen. Das können wir in allen Statistiken auch nachlesen. In solchen Ländern wird natürlich eine Politik einheitlich so gemacht, dass die Eltern im Blick sind und damit automatisch die Kinder. Es wird auch mehr Wert darauf gelegt, dass Kinder schon von dem frühen Alter heran, also gebildet werden. Das ist jetzt nicht nur so eine Bewahrung, sondern eine Bildung in den Kitas. Da sind wir auf einem guten Weg eigentlich gewesen, aber wir sind nicht stark genug vorangeschritten. Beispiel die unterschiedlichen Arbeitszeiten von Männern und Frauen, Beispiele immer noch das Ehegatten statt eines Familiensplittings, Beispiele immer noch die Minijobs, die ja hauptsächlich von Frauen ausgeführt werden. So, ja, uns werden die jungen Eltern werden bei uns nicht ernst genug genommen und damit auch die jungen Kinder. Und das ist eine Folge, die natürlich in der Zukunft am schwersten wiegt, weil was mit den nicht beschulten oder wenig beschulten Kindern passieren wird, sehen wir erst in 10 Jahren. Wir wissen es aus der Wissenschaft, was die langfristigen Folgen sind, aber wir sehen es nicht im Moment. Hm.
Fällt mir gerade ein, ich habe neulich am Frühstückstisch, kleiner Spoiler von wem, eine gute Kinderfrage gehört, auf die ich ehrlich gesagt keine gute Antwort wusste, vielleicht wissen Sie es. Ja. Warum dürfen die Fitnessstudios wieder öffnen, aber ich darf nicht in den Turnverein?
Darauf habe ich keine gute Antwort. Man unterstellt im Moment Kindern, dass sie ein bisschen dumm und unerziehbar sind, ehrlicherweise. Zumindest muss ich das so wahrnehmen, dass meine jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war, die kleine Kinder haben, die sagen, natürlich lernen die, sich ihre Schuhe anzuziehen. Sie verstehen, was draußen ist. Sie laufen jetzt schon in die Geschäfte mit einer Maske rein. Natürlich könnte man es so machen, dass Studierende, deren Beschäftigung ja oft wegfällt, mit der sie ihr Studium zu bezahlen haben, an Kindertagesstätten heranführen, sodass sie Kinder auch beibringen, durch die Hygienekonzepte zu gehen, dass sie sie sozusagen Stück für Stück in den Kindergarten begleiten und das Lernen, da gehört eine temporäre Personalerhöhung dazu. Aber wir haben im Moment genug Personen, die genau solche Hilfeleistungen tatsächlich auch erbringen könnten. Ich finde, da ist unsere Organisation und Innovationskraft viel zu gering.
Mhm. Jetzt will die Bundesregierung eine Regelung auslaufen lassen, wonach Eltern ein Betreuungsgeld bekommen während der Corona-Zeit, wenn sie sich zu Hause um die Nichtbetreuten kümmern müssen. Ist das für Sie nachvollziehbar?
Es ist für für mich nicht nachvollziehbar, weil natürlich diese ganze Fragen dann auch nachher mit der Rente und mit der Rentenhöhe etwas zu tun haben. Und leider, und jetzt komme ich nochmal auf Anne Will zurück, ja, geht das natürlich in eine Richtung, die es wahrscheinlicher macht, dass es tatsächlich nicht nur temporär, wo alle Daten uns zeigen, dass es diese Retraditionalisierung gibt. Die Daten sind eindeutig, dass Frauen mit ihren Stundenzahlen zurückgehen, dass sie mega unzufrieden mit der Arbeit sind, mit ihrem Leben, aber auch mega unzufrieden mit der Familie. Das ist das, was ich dann als eine entsetzliche Retraditionalisierung genannt habe, weil es ist ja nicht mehr meine Mutter, die mit einer guten Bildung dann von sich aus, weil es die Normen der Zeit damals waren, zu Hause geblieben sind. Heute haben die Frauen die Hoffnung, nach draußen zu gehen. Und es sind zwei Komponenten, die ihnen helfen. Und das eine ist, dass das Geld jetzt da ist, um diese Zeiten zu überbrücken, wo sie weniger erwerbstätig waren. Und das zweite ist natürlich die Zeit. Und wir müssen beides in den Blick nehmen und zwischen Männern, Vätern und Frauen und Müttern gleicher verteilen. Mhm.
Haben Sie Sorge, dass bald das Geld eben nicht mehr da ist und dann, dass genau an dieser Stelle das Geld wieder als erstes gekürzt wird?
Naja, das Geld ist doch da. Schauen Sie mal, wie viel ausgegeben wird für die Stärkung jetzt von Lufthansa, für die Stärkung. Jetzt ist der Automobilgipfel verschoben worden, aber wir geben ja für unterschiedliche Bereiche sehr, sehr viel aus. Und die Sorge, die ich mir mache, ist, dass das, was man verbinden kann, damit nämlich die soziale Ungleichheit zu reduzieren, die Bildungsungleichheit zu reduzieren, die Ungleichheit auch zwischen Männern und Frauen, dass das einfach nicht schwer genug auf die Waage gelegt wird oder zu wenig gesehen wird. Insofern ist es für mich keine Frage des Geldes, sondern es ist eine Frage des Einsatzes des Geldes.
Jutta Almdinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung heute Morgen im Deutschlandfunk. Frau Almdinger, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen. Schönen Tag, Herr May.
Wünsche ich Ihnen auch.